Super, danke dir, Simon. Es ist wunderschön, euch zu sehen, die Gemeinde Gottes hier versammelt. Schön, ich freue mich sehr, dass ich euch heute dienen darf. Ich habe mal mit einem Mann gesprochen, der viel, viel Erfahrung damit hat, im Umgang mit Menschen, der mit vielen gesprochen hat, der vielen auch Mut zu sprechen konnte, der vielen auch in schwierigen Lebenssituationen helfen konnte. Und dieser Mann hat mir gesagt, dass fast alle Leute, mit denen er zu tun hatte, die halt eine schwierige Situation irgendwie hatten, die haben ein ungesundes, also ein ungesundes Gleichgewicht ist schwierig, ein Ungleichgewicht gehabt darin, wie sie verstanden und wie sie auch gelebt haben, wie Menschen von ihnen denken und wie im Gegenüber sozusagen, wie Gott von ihnen denkt. Und das war in ein Ungleichgewicht geraten, sodass es zu schwierigen Lebenssituationen, zu körperlichen Krankheiten, zu psychischen Krankheiten geführt hat und diese Menschen also ein trauriges oder ein schwieriges und ein leidvolles Leben dann nur noch geführt haben. Und er hat gesagt, dieses Gleichgewicht, zumindest den Leuten, mit denen er zu tun hat, man kann jetzt nicht sagen für jeden Menschen auf der Welt, aber für viele Menschen auf der Welt ist das ist ein Ungleichgewicht geraten und führt zu schlimmen Situationen. Und was wir uns heute angucken, ist eine Geschichte, wo es auch darum geht. Und das Fazit dieser Geschichte sozusagen ist in der Jahreslosung zusammengefasst, nämlich in dem Satz, der Gott, der mich sieht. Und gemeint ist nicht nur, ich sehe dich, also ich sehe Simon oder ich sehe euch, sondern gemeint ist, wie werte ich auch, wie Gott mich sieht und wie werte ich, wie Menschen mich sehen? Wie werte ich, wie Leute von mir denken? Wie werte ich, wie Gott von mir denkt? Wie setze ich das in meinem Leben um? Und das ist die Geschichte, um die es heute geht und auch die Jahreslosung. Und deswegen habe ich meine Predigt auch überschrieben, Gott sieht mich. Und das als sozusagen höchste und erste Priorität, Gott sieht mich. Es geht, ich fasse euch das ganz kurz zusammen und dann gebe ich den Text einfach mal durch und gucken, was Gott für uns heute vorbereitet hat. Und zwar, es geht um eine Frau, die heißt Hagar. Und Hagar wird von ihren Menschen, von ihren Mitmenschen einfach, also übersehen quasi oder völlig falsch gesehen. Und dann kommt eine Person, die wird Engel des Herrn genannt. Und dann kommt ein Umschwung in dieser Geschichte. Und zwar, wie sieht der Engel diese Frau, Hagar, wie sieht der Engel die? Und dann kommt das Ende, wie sieht Hagar nach dieser Begegnung sich selber? Lass uns durchgehen, 1. Mose 16, ich gehe die Geschichte einfach durch, das war sozusagen umrissen. Und jetzt fasse ich euch das, teilweise ist es ein etwas längeres Kapitel mit 16 Versen, aber es ist so umfangreich, es hat so viel zu sagen, deswegen gehe ich das mit euch so Vers für Vers teilweise ein bisschen zusammengefasst durch. Wenn ihr aufschlagen möchtet, 1. Mose 16. 1. Mose ist das erste Buch in der Bibel. Also wenn ihr ganz am Anfang aufschlagt, dann ist das erste, was ihr seht, ist 1. Mose oder auf Englisch heißt das Genesis. Und dann geht ihr zum Kapitel 16 und da findet ihr die Geschichte. Also wir beginnen in 1. Mose 16, Vers 1. Da steht sozusagen der Beginn dieser Geschichte. Und Sarai, Abrams Frau, gebar ihm keine Kinder, aber sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Dieser Vers ist sozusagen der erste Vers der Geschichte und der ist erstmal nur als Überschrift, da ist noch gar nicht so viel, man muss sagen, fast Schlimmes passiert, weil in der Geschichte geht es gleich ganz schlimm weiter. Okay, es geht einfach um eine Frau und um einen Mann. Die Frau heißt Sarai, der Mann heißt Abram und es geht um die ägyptische Magd, die heißt Hagar. Also ihr könnt euch merken, Sarai, Abram, Hagar und das sind die Personen hier. Nachher kommt noch einer dazu. In Vers 2 sagt Sarai dann was Besonderes. Und zwar sagt sie, der Herr hat mich verschlossen. Und es bedeutet, sie kann keine Kinder kriegen. Gott hat gemacht, dass sie keine Kinder kriegen kann. Der Herr hat mich verschlossen. Das allerdings ist ein Problem, denn es stimmt überhaupt nicht. Also sie sagt das zwar, aber es stimmt überhaupt nicht. Was stimmt ist, das hat einen Kern Wahrheit, also es schrammt so ein kleines bisschen die Wahrheit. Es stimmt, dass in 1. Mose 11, also ein paar Geschichten vorher, steht, dass Sarai keine Kinder kriegen kann bis zu dem Zeitpunkt. Das ist richtig. Aber es steht auch drin, Abraham und Sarai waren verheiratet und Gott hat zugesagt, ihr werdet Nachkommen haben. Also mindestens, wenn du Nachkommen hast, hast du mindestens ein Kind, sonst hast du keine Nachkommen. Bei null hast du keinen, ab eins, okay, kannst natürlich mehrere haben, aber mindestens ab eins. Das heißt, die Aussage, ihr werdet Nachkommen haben, beinhaltet, ein Kind müsst ihr mindestens haben. Vielleicht auch mehr, aber okay, es wird am Ende, es kommt auf dieses eine dann an. Und jetzt sagt Sarai plötzlich, obwohl sie weiß, oh Gott hat versprochen, ihr werdet Nachkommen haben, das heißt mindestens ein Kind, sagt sie, Gott hat mich verschlossen, dass ich überhaupt keine Kinder bekommen kann. Und das ist ein Problem, ihr werdet gleich sehen, wo das hinführt. Sie hat hier etwas angenommen, etwas geglaubt, sozusagen, dass Gott ihr keine Kinder schenken wird. Und das nimmt jetzt gleich seinen Lauf. Und zwar sagt sie dann weiter in Vers 3, okay, wenn ich keine Kinder habe, dann soll die Magd, die mir gehört sozusagen, damals war Sklaven- oder Leibeigentum halt üblich, dann sagt sie, okay, dann soll mein Mann, Abraham, soll zu dieser Frau gehen, die eben Hagar heißt. Man möchte eigentlich rufen, Sarai, bitte tu das nicht, du hast ein Versprechen Gottes, du wirst ein Kind haben, hab Geduld, warte, aber bloß mach jetzt keinen Fehler. Okay, sie kommt auf die Idee, geht zu Abraham, also mein Mann Abraham soll zu Hagar gehen. Okay, vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen, sagt sie dann noch. Man möchte ihr zurufen, nein, wirst du nicht, aber es verhält sich so. Abraham, also man kann fast sagen, Abraham die Nase, der hat, also jetzt kommt schon seine Frau auf eine nicht ganz geschickte Idee. Erstmal hat sie das Versprechen Gottes und sie sagt trotzdem, okay, nein. Dann ist mindestens doch Abraham der Zweite sozusagen, der aufpassen soll und sich erinnern soll, Gott hat das gesagt, aber nein. In Vers 4 steht, Abraham ist halt zu Hagar gegangen, hat mit ihr geschlafen und musste ja so kommen, natürlich, sie wird schwanger. Na super. Jetzt haben wir eine Frau, die eigentlich von Gott ein versprochenes Kind hat. Jetzt haben wir eine Magd, die stattdessen das sozusagen ein Kind von dem Mann erwartet. Schon an dieser Stelle schon großes Unglück. Ja? Also eigentlich ist hier schon richtig, richtig das Kind sehr, sehr tief in den Brunnen gefallen. An dieser Stelle schon. Dann geht es weiter. Als sie nun schwanger war, steht dann in Vers 5, als sie nun schwanger war, wurde ihre Herrin verächtlich in ihren Augen. Klar, das war fast abzusehen. Ja? Also es war so in der damaligen Gesellschaft, wenn du ein Kind bekommst, dann bist du eine gesegnete Frau von Gott. Also jetzt mal abgesehen, egal welcher Gott. Oder so, du bist eine gesegnete, du bist eine wunderbare Frau gegenüber allen Frauen, die schon mal keine Kinder bekommen hat. Okay, wenn alle Kinder, dann können wir mal drüber sprechen. Aber hier geht es um die Frage, wie ist eigentlich eine Frau, die Kinder bekommt, zu einer Frau, die keine Kinder bekommt, zu bewerten? Und da ist damals das Denken gewesen, also eine Frau, die Kinder bekommt, die ist schon mal super. Und eine Frau, die keine Kinder bekommt, ist schon mal weniger super. Und jetzt ist diese Hagar, die eigentlich die Sklavin ist, denkt plötzlich über ihre Herrin, die ist schon mal gar nichts. Okay, es musste nicht so kommen. Also es gibt auch andere Geschichten, wo es ein bisschen anders gelaufen ist. Aber in dieser Geschichte war es nun mal so, die Hagar hat dann über ihre Herrin schlecht gedacht. Das war auch ganz nebenbei, war nicht nett von ihr, aber so ist es nun mal passiert. Dann in Vers 5, jetzt geht es weiter. Ja, was macht Sarai? Na gut, die muss sich natürlich irgendwie wehren. Ja, jetzt eigentlich ist sie die Herrin über diese Frau und die Frau, ihre Sklavin, die denkt von ihr schlecht und wird es wahrscheinlich auch gezeigt haben, ja, in ihrem Handeln. Und dann sagt Sarah erstmal zu Abraham, das Unrecht, das mir zugefügt wird, treffe dich. Ich habe dir meine Magd in den Schoß gegeben, da sie nun sieht, dass ich schwanger bin, bin ich verächtlich in ihren Augen. Und dann sagt sie was Interessantes. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Und das bedeutet, das ist ein Code sozusagen, der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Es gibt später in der Bibel eine Situation, da sagt ein ganz, ganz großer Mann, König David, der an der Stelle, wo er das sagt, sich wirklich keiner Schuld, also keiner Schuld schuldig geworden ist. Er hat wirklich einwandfrei gehandelt. Und dann sagt er genau den gleichen Satz. Er sagt, Gott sei Richter zwischen mir und dir. Und das bedeutet, Gott, der alle Situationen kennt, der kennt sogar das Herz, der kennt alle Gedanken. Und er soll jetzt zwischen David und Saul, da war ein Streit zwischen David und Saul, und Gott soll sozusagen gucken, soll auf David gucken, soll auf Saul gucken und soll dann sagen, soll entscheiden sozusagen, wer hat richtig gehandelt. Also das ist, mit diesem Satz ist nicht gemeint, ich habe eine Teilschuld oder so, sondern es ist ganz klar, Gott soll auf diese beiden Leute gucken und er wird mich besser hinstellen als den anderen. Das ist gemeint. Es ist sehr offensiv von Sarai ganz nebenbei, denn sie hat sich natürlich auch schuldig gemacht. Sie hat Abraham, also sie hat nicht Gott geglaubt, sie wusste, dass sie ein Kind eigentlich bekommen soll, oder zumindest hatte sie das Versprechen Gottes. Und dann hat sie trotzdem Abraham die Frau da gegeben und dann ist die schwanger geworden und eben diese Geschichte. Das heißt, sie hat schon Aktien an der ganzen Sache, ja. Also Abraham hat falsch gehandelt, aber sie auch. Und dann sagt sie diesen Satz da. Also wenn Gott wirklich wenn Gott sich wirklich beides anschauen könnte, würde, ja, sie würde katastrophal davonkommen. Also blaues Auge wäre noch gut. Und ja, trotzdem sagt sie erstmal diesen Satz. Das ist auch, also eigentlich eine große Überheblichkeit. Naja, und jetzt geht's weiter. Der Herr sei Richter zwischen dir und dir. In Vers 6 steht, siehe, deine Magd, also Abraham antwortet dann, siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Tue mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Abraham auch. Also statt wir jetzt zumindest endlich Verantwortung zu übernehmen, sagt er, ach, kümmer du dich darum, ich will damit nichts zu tun haben. Also Abraham hat da sehr, sehr falsch gehandelt. Ja, ohne ihn wäre die Frau nicht schwanger geworden. Wahrscheinlich, ja. Also natürlich nicht. Ohne ihn wäre nichts passiert. Hätte er nicht falsch gehandelt. Jetzt hat er falsch gehandelt und schiebt die ganze Geschichte von sich. Er will einfach nichts damit zu tun haben und die Sache ist erledigt. Okay, und dann geht es weiter. Was soll Sarai machen? Also steht in Vers 6. Siehe, dann magst du mit. Das Ende von Vers 6. Da nun Sarai sie demütigte, flieh sie von ihr. Dieses Wort, das kommt ganz unscheinbar daher in Vers 6. Da nun Sarai sie demütigte. Na, was soll sie gemacht haben? Vielleicht hat sie kein Frühstück gegeben oder was? Nee, ganz sicher nicht. Dieses Wort kommt später in der Bibel, kommt es nochmal vor, bei einer anderen Geschichte. Und zwar waren Brüder und die Brüder hatten eine Schwester. Und diese Schwester wurde von einem Mann aus einem Dorf gedemütigt. Wir wissen nicht ganz genau, was das war, aber ich kann euch sagen, was die Brüder danach gemacht haben. Und dann könnt ihr darüber nachdenken, wie die das empfunden haben müssen. Und zwar, also die Brüder, die Frau und dann war dieser andere Mann. Der andere Mann hat sie gedemütigt. Der Mann kam aus einem Dorf, keine riesige Stadt, aber ein Dorf, paar hundert Mitbürger vielleicht, mit Tieren und so weiter. Dann sind die Brüder hin, haben das komplette Dorf niedergemetzelt, alle Männer, und haben die Frauen und die Tiere mitgenommen. Das Dorf komplett ausgelöscht. Ohne jetzt zu wissen, was das genau bedeutet, ja, die Brüder scheinen ziemlich, ziemlich sauer gewesen zu sein. Das heißt, mit Frühstück entziehen oder was auch immer, war das nichts. Das war was richtig, richtig Schlimmes. Schlagen oder weiß ich nicht, in Unterwäsche rumlaufen lassen oder noch schlimmere Sachen. Wir wissen nicht genau, was das Wort bedeutet. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, was es sein könnte. Aber definitiv können wir sagen, Sarai hat ihr wahrscheinlich was sehr, sehr Schlimmes angetan. Also was sehr, sehr, sehr Verletzendes. Nicht nur irgendetwas eine Kleinigkeit. Na gut, die Hagar, also vielleicht irgendwie Gewalt oder was auch immer ihr angetan, und dann Hagar, ja, was soll sie machen? Was soll Hagar denn jetzt bei der ganzen Geschichte machen? Also Sarai, katastrophales Verhalten. Abraham, ja, auch falsch, also einfach schlechte Entscheidungen getroffen. Und Hagar, ja, Hagar kriegt das jetzt ab, ja. Hätte Sarai richtig gehandelt, hätte Abraham gehandelt, wäre das gar nicht passiert. Hagar hat zwar auch demütig über ihre Herrin gesprochen und so weiter, aber Hagar hat noch am wenigsten, kann man sagen, an der ganzen Geschichte verbockt. Und jetzt muss sie es ausbaden. Und dann, sie weiß sich nicht anders zu helfen, sie haut einfach ab. In Vers 7 steht dann, oder dann und sie, also Ende von Vers 6 floh sie von ihr erstmal vielleicht dahin. Eigentlich ist die Geschichte bis zu diesem Zeitpunkt, bis Vers 6, ist wirklich eine Katastrophe. Also eine menschliche Katastrophe. Sarai-Katastrophe, Abraham-Katastrophe und Hagar weiß sich nicht mehr zu helfen, kriegt den ganzen Mist ab, auch eine Katastrophe. Ganz interessant ist, wie in den Versen 1 bis 6 über Hagar zunächst gesprochen wird. In Vers 1 bis 6, ich habe es jetzt nicht alles vorgelesen, aber wenn ihr das nachschlagen wollt, könnt ihr das gerne machen. Hagar wird folgendermaßen genannt. Zweimal ist sie die ägyptische Magd, Hagar. Dreimal ist sie die Sarais Magd. Und einmal wird sie Hagar genannt. Also wir haben so ein Verhältnis von 5:1 irgendwie, dass sie irgendwie so eine Magd ist oder ägyptisch, und einmal wird sie bei ihrem Namen genannt. Das wäre ungefähr so, wie wenn ich Norbert, weil Norbert der Pastor ist, dann klingt es noch ein bisschen positiver. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu Norbert sagen würde, Norbert ist der deutsche Pastor Norbert. Und jetzt rede ich in einem Gespräch über Norbert und zweimal nenne ich ihn der deutsche Pastor Norbert. Und dreimal nenne ich ihn der Pastor der EFG. Und einmal nenne ich ihn Norbert. Das ist komisch. Das ist nicht normal. So redet man normalerweise nicht über einen Menschen, der einem nahesteht. Bei Pastor geht es noch, weil es einigermaßen positiv behaftet ist. Eine Magd ist nicht positiv. Und wenn ich jetzt auch noch sagen würde, der tunesische Pastor Norbert, das klingt noch ein bisschen despektierlicher. Und so wird eigentlich über Hagar hier gesprochen. Dieser Text schreibt in dieser Form von ihr zunächst, in 6 Versen. Das spiegelt eigentlich ein bisschen wider, wie die ganze Situation ist. Ja? Wahrscheinlich hat Sarai genauso von ihr gedacht und hat sie auch entsprechend behandelt. Mich erinnert diese ersten 6 Verse ganz stark daran, was immer wieder wahrscheinlich passiert, ja, was in der Welt passiert. Es geht um Menschen, deren Fehlentscheidungen, also mehrere Menschen, deren Fehlentscheidungen in Summe zu einem irreparablen Schaden, man kann sagen, an einem Menschen am Ende kommt. Also diese ganze Geschichte wirkt irgendwie zusammen und einer muss es am Ende ausbaden. Einer ist der, der blöd dasteht. Und blöd dastehen ist hier also katastrophal. Der kriegt alles ab. Auf dem wird rumgehackt. Der wird despektierlich und böse wird von ihm gesprochen. Er kriegt den Frust und die bösen Absichten oder die bösen Folgerungen und Gedanken von diesen Menschen ab und muss es am Ende alles aushalten und ertragen. Das ist in Anführungsstrichen, das ist fast eine Beschreibung von typisch menschlichem Verhalten. Und ich würde dich gerne fragen, kennst du das auch? Irgendwie kommt es zu einer Situation und am Ende wird nur noch auf dir herumgetrampelt. Und du weißt dir nicht anders zu helfen, möglicherweise, dass du wegläufst. Es ist wirklich spannend, wenn du mal mit Menschen in Kontakt kommst, also zum Beispiel, ich habe jetzt eine neue Arbeit, oder wenn du in eine neue Situation kommst, wo du die Leute gar nicht kennst, und du kommst langsam ins Team, man baut Beziehungen auf, und du fängst mal irgendwann an zu fragen, Frag mal zum Beispiel, wie war deine Schulzeit? Frag mal nach vorherigen Jobs. Du würdest dich wundern, was Leute, mit denen du eigentlich gut klagst und wo du sagst, so nette Leute, mit denen kann man gut umgehen, was die hinter sich haben. Wie viel Schaden, wie viel Schmerzen, wie viel Wunden diese Menschen mit sich rumtragen. Möglicherweise vernarbt, okay, das ist noch der beste Fall. Aber also viele, viele Menschen tragen dieses Leid und diese Schmerzen mit sich und kennen das wirklich gut. Vielleicht gehörst du auch dazu. Ich wage zu behaupten, wenn man lange genug und tief genug gräbt, würde am Ende kein einziger Nein sagen. Also wer hat nicht schon mal eine schlimme Situation erlebt? Genau, das ist hier das Ende von Vers 6, also wirklich eine schlimme Situation, die ich wage zu behaupten, wenn ich an meine Schulzeit oder so denke, die Jugendliche schon kennen, die Erwachsene umso mehr kennen und die ältere Leute möglicherweise, also wenn ich an meinen Opa oder so denke, relativ schnell zum Weinen bringen würden. Okay, und jetzt in Vers 7 passiert Folgendes. Hagar wird nicht mehr von ihren Mitmenschen gesehen, sondern Hagar wird von dem Engel des Herrn gesehen. In Vers 7 steht, aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste. Er sprach zu ihr, Hagar, du Magd der Sarai, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von meiner Herrin Sarai geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, siehe, ich will deinen Samen so mehren, dass er vor großer Menge unzählbar sei. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben, weil der Herr dein Jammern erhört hat. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn, und er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Interessant ist hier, dass der Engel des Herrn mehr oder weniger alles über Hagar sagt, bevor sie überhaupt etwas sagt. Also beispielsweise Vers 7 und Vers 8. Er sprach zu ihr, Hagar, du Magd der Sarai. Er kennt ihren Namen. Sie hat ihn nicht gesagt und er kennt ihn trotzdem. Er kennt ihren Beruf, er nennt sie Magd. Na gut. Er kennt ihre Herrin. Er weiß, dass sie offensichtlich nicht bei ihrer Herrin ist, denn sie läuft irgendwo in der Wüste herum. Und aufgrund des Standortes könnte man vermuten, sie ist wahrscheinlich irgendwie Richtung Heimat unterwegs. Sie ist eine ägyptische Magd und sie ist in Ägypten, also Richtung Ägypten unterwegs. Möglicherweise, also der Engel scheint so viel von ihr zu wissen, möglicherweise antwortet Hagar auch nur deshalb halbherzig. Eher für uns als Leser, als für den Engel des Herrn. Und dann ist interessant, welche Fragen der Engel des Herrn hier stellt. Also er kennt sie scheinbar sehr genau und dann stellt er ihr zwei Fragen stellt er ihr. Und zwar, interessant, kleine Anekdote am Rande, es gibt einen amerikanischen Autor, der heißt Dan Brown. Ist ein Bestseller-Autor, der ist ungefähr, also er sagt es nicht 100% von sich, aber es scheint schon irgendwie sehr stark atheistisch zu sein. Also er behauptet an keinen Gott zu glauben. Und bezeichnet in seinem Buch, Origin heißt das, sagt er, es gibt zwei zentrale Fragen für die Menschheit. Und zwar, woher kommen wir, wohin gehen wir? Und das sind die beiden Fragen, die der Engel des Herrn hier stellt. Woher kommen wir, wohin gehen wir? Oder sie fragt das Hagar genau. Das ist interessant, dass der Engel des Herrn hier also Informationen über sie hat. Er stellt ihr, wenn man so wagen will, die zwei zentralen Fragen ihres, deines und unseres Lebens. Und dann reagiert Hagar ganz interessant. Kind wird ein großer und wichtiger Mann sein. Das hört man wahrscheinlich gerne. Ja? Also wenn du Mutter bist oder wirst Und dann kommt eine Person, die dir wichtig ist, der du mit Achtung begegnest, und dann sagt dieser Mann zu dir, dein Kind wird ein großer und wichtiger Mann sein. Das ist gut. Das ist schön für die Ohren. Das tut gut, ja. Das tut einer verletzten Seele vor allem gut. Wahrscheinlich hört das jede Mutter gern. Und er sagt, dass er das selber tun will. Also er will dafür sorgen. Und er sagt fast die gleichen Worte, die bereits Abraham gesagt hat und später Abraham nochmals sagen wird. Und die es nochmal in der Bibel gibt. Ich lese sie euch mal vor, dann könnt ihr zuhören, was da steht oder welche Parallele es gibt. Und zwar zu Hagar wird gesagt, siehe, du bist schwanger geworden und einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen. Und dann Jahrhunderte, Jahrtausende später gibt es einen ähnlichen Satz, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Das ist sehr ähnlich. Also da ist viel Übereinstimmung. Und dann ist noch interessant, der Engel des Herrn sagt ihr aber auch nicht so schöne Sachen. Er sagt, geh zu Sarai zurück. Und jetzt ist interessant. Also, der Engel des Herrn weiß viel über sie. Unnatürlich viel, ja, also übernatürlich viel kann man sagen. Er stellt ihr ganz wichtige, ganz zentrale Fragen, die sie sehr, sehr tief im Herzen bewegen. Er sagt ihr einen Satz, den wir später von Jesus in ähnlicher Weise hören. Er sagt ihr auch Schwieriges. Also stell dir vor, du kommst gerade aus dieser schwierigen Situation und jemand sagt dir, da gehst du bitte hin zurück. Ja, wie würde man reagieren? Man weiß gar nicht, was man sagen soll. Interessant ist, Hagar macht das. Hagar hört auf diesen Engel. Obwohl er sagt angenehme Sachen, freundliche Sachen, er sagt aber auch schwierige Sachen. Ja, was mag das für eine Autorität sein, wenn dieser Engel einfach so in ihr Leben kommt und so mit ihr spricht? In gewisser Weise, interessant ist auch noch, Hagar, ich habe euch am Anfang gesagt, Hagar wird so als Magd oder irgendwie so ägyptische Magd oder so beschrieben. Der Engel redet mit ihr und später, nachdem dieser Engel mit ihr geredet hat, wird Hagar nur noch einmal Magd Sarais genannt und danach nur noch Hagar. Dreimal. Also einmal Magd, okay, und dann dreimal nur noch mit ihrem ganz natürlichen, ganz normalen Namen Hagar. In gewisser Weise kann man dieses Erlebnis, was Hagar hier hat, aus neutestamentlicher Sicht als Umkehr bezeichnen. Also sie ist vorher in eine Richtung gegangen und hat ihr Leben in diese Richtung gelebt. Sie war eine Magd, sie ist weggelaufen und hat versucht, ihr Leben irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Und sie scheint sich irgendwie zu drehen und geht jetzt in eine andere Richtung. Das, was sie vorher nicht gemacht hat, bei Sarai zu bleiben, macht sie danach. Ihre Perspektive auf sich oder ihr Ansehen ist vorher eine Magd, eine ägyptische Magd, und später ist sie Hagar. Aus neutestamentlicher Sicht kann man diese Wendung als Bekehrung bezeichnen, als Umkehr. Und der Verantwortliche an dieser Stelle ist der Engel des Herrn. Also dieser Engel, der hier in diese Situation kommt, scheint diese Veränderung bewirkt zu haben. Und ihr müsst auch bedenken, komme ich gleich noch zu, aber dass diese Engel anscheinend was Besonderes ist. Jetzt ist noch Folgendes interessant. Hagar ist irgendwie, jetzt ist das schon in der Geschichte immer wieder angeklungen, aber Hagar scheint eine depressive, weglaufende, halbverdurstete, schwangere Ausländerin zu sein. Also ist es. Das ist diese Frau. Und das erste Mal, dass überhaupt in der Weltgeschichte der Engel des Herrn auftaucht in dieser Form, ist mit dieser Frau. Und wichtig dabei ist, dass dieser Engel des Herrn, es ist nicht ganz klar. Es gibt in der Bibel keine, im Alten Testament keine Aussage darüber, Jesus ist dieser Engel des Herrn. Es gibt ganz interessante Beobachtungen. Wer will, soll sich das gerne mal anschauen und das studieren. Dieser Engel des Herrn ist eine ganz, ganz außergewöhnliche Persönlichkeit. Ihr habt jetzt eine Kostprobe bekommen, was der macht. Der dreht einen Menschen komplett um. Und interessant ist eben dieser Engel, dass er überhaupt auftaucht, das erste Mal, der erste Kontakt sozusagen, dieses Engel des Herrn mit einem Menschen ist eine depressive, fliehende, halbverdurstete, schwangere Ausländerin. Der Engel des Herrn achtet auf solche Leute. Wenn man wissenschaftlich irgendwie diese Sache bewerten möchte, dann würde, also komme ich zumindest zu 99% Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit zu dem Ergebnis, dieser Engel des Herrn ist tatsächlich Jesus. Ich würde es halt nicht in der Form sagen, ja, das ist Jesus, weil das steht halt nicht drin, aber wissenschaftlich oder wenn man einfach Argumente abwägt, ja, und sich alles anschaut, was wird da über den gesagt, wie verhält er sich, was macht er und so weiter, dann würde ich sagen, ist es 99% Jesus. Wenn ihr mich als Christ fragt, dann würde ich sagen, das ist Jesus, ganz klar. Das Verhalten und die Kraft und die Ausstrahlung dieses Engels, die ist so gewaltig, dass sie Menschen umdreht und das macht Jesus auch. Und deswegen ganz interessant. Der Engel des Herrn kommt zu Hagar, einer traurigen und niedergeschlagenen Frau. Er kennt sie, er tröstet sie, er verspricht ihr eine hoffnungsvolle Zukunft und er verspricht, dass er sich um sie kümmern wird. Das ist, was der Engel des Herrn Hagar hier anbietet. Erinner dich nochmal, Hagar war diese ganz niedergeschlagene, traurige, von Menschen niedergetrampelte Person. Und dann kommt dieser Engel und baut sie wieder auf. Und dieses Angebot, dieses Trösten und dieses Ermutigen, das ist ein Angebot, das Jesus jedem Menschen macht. Wenn du hier im Gottesdienst bist, du warst doch nie in der Kirche. Du hast keine Ahnung, was das für ein Buch ist, die Bibel. Du weißt auch gar nicht, wer Gott ist oder was er mit dir vorhat oder überhaupt über irgendetwas über ihn. Dann kann ich dir sagen, Jesus hat eine grandiose Zukunft für dich. Und ganz besonders, wenn du gerade mit Schmerz und Leid durch die hierher gekommen bist oder morgen am Montag wieder auf Arbeit erscheinen wirst oder in der Schule, dann kann ich dir sagen, Jesus hat Wunderbares, Ermutigung, Trost, eine Zukunft und viele, viele, viele Dinge mehr für dich bereit. Und was du brauchst, ist, dass du Jesus darum bittest, dass du diese Umkehr hin von einem eigenen Lebensstil und deinen eigenen Entscheidungen einfach sagst, okay, was hast du für mich? Und Jesus wird es dir schenken. Wenn du Christ bist und du kennst das, du bist im Gottesdienst oder du bist in den Jugendstunden und du weißt, was in der Bibel steht und du hast viel Vorwissen und bist christlich sozialisiert, dann hat Jesus Gleiches für dich. Wenn du gläubig bist und du hast genauso Leid und schlimme Situationen erfahren, möglicherweise sind Christen sogar noch ein kleines bisschen schlimmer oder gefährlicher dran, weil sie aufgrund ihres Glaubens eben viel böse Worte einstecken müssen. Dann kann ich dir sagen, Jesus hat Mut und Stärke und Kraft und Motivation und das, was du brauchst, für dich bereit. Jesus unterbreitet dir das Angebot, dich aufzubauen, dich zu ermutigen und dich zu trösten. Und dann ist interessant, jetzt ist das passiert. Ja, Hagar hat das Angebot angenommen. Sie war traurig und der Engel des Herrn ist zugekommen, hat sie ermutigt. Und dann, wie denkt Hagar jetzt von sich? Vers 13 kommt jetzt, jetzt kommen wir der großen, dem Vers endlich mal näher. In Vers 13 steht nämlich, und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist der Gott, der mich sieht. Das ist die Jahreslosung. Das ist der Kontext dieses Verses. Am Anfang habe ich begonnen mit, wie Menschen über einen denken, wie Gott über einen denkt, ist Ungleichgewicht. Hagar hatte genau dieses Ungleichgewicht. Es war relevant für sie, wie Menschen über sie denken. Und sie hatte überhaupt nicht im Blick, wie der Engel des Herrn über sie denkt. Und jetzt kommt diese Begegnung und sie wendet ihren Blick auf den Engel des Herrn oder wir können sagen auf Jesus. Und ihr Blick ändert sich auch auf sich selbst. Sie sagt nicht mehr irgendwie, wie Menschen über sie denken, sondern wie denkt Gott über sie? Und Gott ist die entscheidende Instanz, wie er über sie denkt. Und dann eben, ich habe es gerade schon angedeutet, wer ist sie danach? Ist sie eine Magd oder ist sie eine Ausländerin? Oder hat sie schwere Wunden wurden ihr geschlagen und ihre Persönlichkeit ist zerstört und so traurig, das ist alles weg. Sie ist jetzt nur noch Hagar. Hagar. Hätte sie Nachnamen, würde sie vielleicht Hagar, weiß ich nicht, Müller heißen. Ich lese euch den Vers vor, weil er einfach so schön ist. Vers 15 und Vers 16. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn und Abraham gab seinem Sohn, den ihm Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar ihm den Ismael gebar. Ich lese euch ein paar Verse kurz vor, damit ihr dieses Verhalten auch im Neuen Testament bei Jesus erkennt. Und zwar Johannes 15, Vers 15, das ist ein Vers später aus der Bibel. Da sagt Jesus zu den Menschen, die genau diese Umkehr auch erlebt haben, ja, von einem eigenen, selbstbestimmten Leben hin zu Jesus. Und da sagt Jesus über diese Menschen, die das gemacht haben, ich nenne euch nicht mehr Knechte. Hagar war ebenfalls Markenknecht. Denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Jesus macht genau das Gleiche. Jesus von Menschen, die diese Sichtweise ändern, das sind nicht mehr Knechte oder Untergebene oder irgendwas anderes, sondern Freunde. Gott sagt in Jesaja 43, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Gott ruft nicht nach Beruf, Qualifikation, Ansehen oder sonst irgendwas. Gott ruft beim Namen. Und das hat eine tiefe persönliche Ebene. In 1. Korinther 13, Vers 12 steht, denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Das heißt, dieses Erkennen und dieses immer mehr Herausstellen, das macht Gott und immer mehr mit uns. Ich möchte dich ermutigen. Ich weiß nicht, was dieses Jahr noch passiert. Ich habe mir eben, als ich noch in Gedanken war, habe ich gedacht, vielleicht müssen wir diese Predigt von 2, 3 Leuten so im Quartalsweise wiederholen, damit ihr es nicht vergesst. Denn das ist die Jahreslosung für 2023. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du Christ bist, bleib dran. Jesus hat die besten Möglichkeiten und Optionen für dich. Besser als bei Jesus wirst du es nicht finden. Wirst du es nicht finden in dieser Welt. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann lass dich von ihm erkennen. Wende dich ihm zu. Und er hat wirklich das Beste für dich, was du dir vorstellen kannst. Besser als bei ihm wirst du es nicht haben. Du wirst es in dieser Welt nicht besser finden als bei Jesus. Eine kleine Randnotiz, damit es nicht falsch verstanden wird. Später, die Geschichte geht weiter. Ja, wir sind hier in Kapitel 16. Später gibt es nochmal, Hagar kommt nochmal vor. Und sie hat wieder Trouble und Probleme. Aber, also das kann man auch parallel zu uns, zu Menschen, die Jesus nachfolgen, die diesen Umschwung zu Jesus gemacht haben. Die Menschen sind nicht ohne Probleme. Also ich bin nicht ohne Probleme, wirklich nicht. Ich behaupte einfach mal von Norbert, der Pastor hier der EFG ist, Norbert hat auch Probleme. Und andere auch. Also dieser, verstehe nicht falsch, dieser Umschwung macht nicht alle deine Probleme weg. Aber er bietet dir die besten Optionen, dass du weiterhin fröhlich und ermutigt leben wirst. Und wenn wir dann, und das ist die größte sozusagen, das größte Versprechen, wenn wir einmal sterben werden, und wir werden sterben, dann wird nach dem Tod werden alle unsere Probleme weg sein. Das ist das Angebot, was eigentlich Jesus macht. hier auf der Erde ist er mit uns und geht durch alle unsere Probleme und tröstet und ermutigt uns. Aber wir werden Problemen begegnen. Und wenn wir sterben werden, dann wird er sein Versprechen wahrmachen und wird alle Probleme wegnehmen. Im Gegensatz dazu, das Angebot oder die Alternative ist, du wirst nach deinem Tod, dann werden die Probleme erst beginnen. Das, was wir hier erleben, ist nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was wir haben würden oder haben werden, wenn wir Jesus nicht nach dem Tod gekannt haben werden. Egal. Ich will, manchmal wird Christen gesagt, ihr macht nur Angst und nach dem Tod und so weiter sprechen für die Ewigkeit. Nein, es ist einfach ein Teil der Wahrheit. Deswegen möchte ich es euch nicht vorenthalten und auch weitergeben. Aber auch hier schon für das Leben hier auf der Erde, wenn du traurig und entmutigt bist, Jesus hat das Beste, die beste Option, die besten Alternativen, die besten Ermutigungen für dich bereit. Und ich werbe darum, dass du dein Leben ihm übergibst und aus dem Ich-Zentrierten in ein Jesus-zentriertes Leben wechselst. Und ich ermutige dich dazu. Wenn du Fragen hast, du darfst gerne auf mich zukommen, du darfst gerne auf Simon zukommen. Auch Leute, wenn du aus der EFG kommst, du kannst gerne auf Bekannte hier aus dem Umfeld zugehen. Die Leute helfen dir gerne, wenn du Fragen hast, und wir begleiten dich gerne bei diesem Umschwung. Und ich freue mich sehr, dass wir nochmal im Lobpreis jetzt geleitet werden. Ich bete zum Abschluss. Wer möchte, kann aufstehen, der kann danach auch noch zum Lobpreis stehen bleiben. Ich bete auf jeden Fall, dass der Herr uns dabei segnet. Wer möchte, darf aufstehen, sitzen bleiben, ihr seid ganz frei. Lieber Herr, danke dafür, dass du die entscheidende Instanz in unserem Leben bist. Danke dafür, dass wir nicht darauf schauen müssen, wie Menschen über uns denken. Ob wir eine Ausländerin sind und ob wir schwanger und alleingelassen sind und ob wir charakterlich kaputt sind und traurig und entmutigt und nichts schaffen hier auf der Erde. Das ist alles nicht entscheidend. Danke dafür, dass du entscheidend bist und dass du liebevoll auf uns blickst, dass du ermutigend auf uns schaust, dass du mit uns gehst, dass du uns kennst und dass gerade dann, wenn wir irgendwo in der Wüste wie Hagar herumlaufen und keinen Ausweg mehr sehen und uns fühlen, als würden wir gleich sterben müssen, dann kommst du zu uns, da bist du da. Du gehst mit uns durch diese Wüstenzeit, du begleitest uns, du wirbst um uns, du liebst uns. Und ja, Herr Jesus, wir wollen dieses Angebot von dir nutzen. Bitte hilf uns, wenn wir zweifeln, wenn wir traurig sind, wenn wir keine Kraft und keinen Mut und Angst haben, uns dir zuzuwenden, dann hilf uns in dieser Entscheidung. Hilf uns, den Schritt zu gehen, unser Leben aus unserer Hand wegzugeben und dir zu überlassen, zu fragen, was willst du, wie siehst du die Sache, was willst du, dass wir machen? Und du hilfst uns dabei, du antwortest uns, du leitest uns in Gedanken, du leitest uns durch andere Menschen, danke dafür. Ich bitte dich für alle, die hier im Gottesdienst jetzt sind und die diese Frage gerade auf dem Herzen haben, dass du sie leitest und dass du ihnen Mut schenkst. Und segne auch bitte deine Kinder, die heute zugehört haben. Segne mich und alle anderen, dass wir wirklich jetzt in 2023 diesen Blick haben. Du bist der Gott, der uns sieht. Und das ist entscheidend und hilfreich und erbaulich und ermutigend für uns. Und wir wollen uns immer wieder auf dich ausrichten. Wir wollen dich sehen, denn du siehst uns. Wir danken dir dafür im Namen Jesu. Amen.